Ja, dann begrüße ich euch mal recht herzlich zu meinem Vortrag Verkehrte Welt, Linux im High-Performance Computing. Keine Angst, also wer jetzt irgendwie sagt, oh Gott, was ist das? Ich versuche bei Null anzufangen. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Holger Gantikow. Ich habe damals an der Hochschule Furtwangen Allgemeine Informatik auf Diplom studiert. Bin dann so über Hiwi-Tätigkeiten so ein bisschen in Cluster-Computing-Bereich reingerutscht und ja, bin dann bei meinem jetzigen Brötchengeber gelandet. Über Praktika und Diplomarbeit und bin da jetzt fast seit, ja, nee, jetzt auch schon über 6 Jahren als Senior Systems Engineer im CAE-Berechnungsumfeld unterwegs. Und ja, der Brötchengeber ist Designs und Computing AG hier in Tübingen, welch Zufall. Und uns gibt es auch noch in München, Berlin, Düsseldorf, Ingolstadt, sind so um die 320 Leute und ja, gehören seit letztem Jahr zur Atos-Gruppe. Und unser Fokus sind im Prinzip IT-Dienstleistungen und ja, Software für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebung und dann machen wir so ziemlich alles, was in dem Umfeld quasi anfällt. Also einerseits der Betrieb von solchen Umgebungen, Admin-Software, Queuing-Systeme, Software zur Lastverteilung in Berechnungsclustern, um so ein bisschen den Bogen zum Thema zu kriegen, Datenmanagement, Visualisierung, Virtualisierung, IT-Sicherheit und ja, genau, das ist so das, was wir tagtäglich machen und einfach halt für unsere Kunden anspruchsvolle Rechnernetze effizient nutzbar zu machen. Diese größtenteils aus der Automobilbranche und da sind wir bei diversen Kunden halt als Betreiber der Linux-Unix-Umgebung unterwegs. Und ansonsten, bevor es ans eigentliche Thema geht, wer gerade auf Stellensuche ist, in Tübingen haben wir, glaube ich, 2, 3 Stellen momentan offen. In München ist es auch mindestens eine, also wer mehr wissen möchte, findet dann unter der Adresse was und ansonsten einfach bei mir fragen. Und genau, genug der Werbung. Titel ist Verkehrte Welt, Linux im High-Performance-Computing. Kurz zur Agenda, also ich werde damit anfangen, was denn so jetzt eigentlich dieses HPC ist, wie es denn zu dieser verkehrten Welt kommt, beziehungsweise was ich denn eigentlich damit meine und dann so ein paar Technologien und Werkzeuge aus dem Bereich vorstellen, die man vielleicht auch doch durchaus mal woanders einsetzen kann. Und danach geht es noch einen kleinen, ja, Abstecher in die Cloud. Soll jetzt kein Cloud-Vortrag oder so sein, aber es gibt da gewisse Zusammenhänge dazu. Wie gesagt, ich bin Informatiker, wir fangen ja ganz gern bei Null an. Deswegen fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ja, Klaus Klopper hatte ja, glaube ich, vorhin auch schon seine Waschdose irgendwie mit dabei. Linux, so das Waschmittel, die Lösung für Probleme von ja, 30 bis 90 Grad. Also so ganz abwegig ist der Vergleich nicht, aber ich greife ein bisschen vor. Ja, Linux ist eher so das Betriebssystem für alle Lebenslagen. Und wenn man so einfach mal bei Wikipedia schaut, wie denn da Linux definiert ist, also das Wesentliche ist ein freies Unix-ähnliches Mehrbenutzerbetriebssystem. Ja, im Prinzip der Linux-Kernel und die GNU-Software drumherum machen das Ganze halt irgendwie benutzbar, weit kommerziell verbreitet und so weiter. Steht unter der GPL, das wird für das Thema auch noch so ein bisschen wichtig. Und ja, es wird vielfältig und umfassend eingesetzt, also angefangen von Desktop-Rechnern, Server, Mobiltelefon und so weiter, bis dann hin zu Supercomputern. Genau, und dann wären wir auch schon beim HPC. Was ist denn jetzt eigentlich HPC? Ja, HPC, HPC hat relativ viele Namen, auch Technical, Scientific, High Performance, Technical Computing. So das, was ich irgendwie jetzt verwenden werde, ist halt HPC und es geht im Prinzip hauptsächlich um eins, das verteilte Lösen von Problemen. Wie man sieht, das Mittel zum Zweck ist hier Hardware, also einfach, ja, möglichst viele Systeme zum Einsatz bringen, um halt ein gegebenes Problem in möglichst kurzer Zeit zu lösen. Also das ist das, was man eigentlich haben möchte. Und wie man sieht, so gewisse Hardware braucht auch gewisse Infrastruktur und ja, also wie gesagt, nicht einfach nur zwei Computer, sondern dann doch irgendwie ein paar mehr. Ich habe hier mal so eine Buzzword-Cloud mitgebracht, wenn man da sieht, also Ressourcenbedarf ist ganz, ganz wichtig. Ich habe hohe Anforderungen an Speichersysteme, ich habe irgendwelche Programmierschnittstellen wie MPI zwischendrin. Ich habe die Anforderungen, dass ich möglichst latenzarme Interconnects dazwischen habe. Ich brauche irgendwie Zeug wie, also so Glue quasi, um das Ganze zu verwalten in Form von irgendwelchen Queuing-Systemen, dass nicht ja, auf allen Systemen auf einmal der Job anläuft, beziehungsweise jeder irgendwie macht, was er will, sondern das Ganze irgendwie koordiniert läuft und dann halt so diese ganzen Infrastrukturanforderungen außenrum. Und genau, das Ganze ist dann meistens auch noch irgendwie für so einen Einsatzzweck irgendwie optimiert. Genau, also fassen wir zusammen: Hardware, Infrastruktur, Vernetzung und Ressourcenhunger. den es zu stillen gibt. Ja, was macht man denn jetzt da so im HPC? Ehemaliger Kollege hat da mal einen Tux in den Windkanal reingestellt. Ist ein Anwendungszweck, zwar nicht unbedingt Pinguine, sondern eher so Autos oder dergleichen, also Strömungssimulationen. Und genau, also so, wenn man einfach mal wen fragt, was man da so im HPC macht, hört man relativ häufig Wettervorhersage, also die numerische Simulation von Atmosphäre. Ist sicherlich auch ein Anwendungszweck, aber jetzt nicht so der primäre. Bei den Kunden, wo wir unterwegs sind, ist es dann meistens sowas wie finite Elemente-Methode, Strömungssimulation und dergleichen. Und ja, allgemein ist im Prinzip, dass leistungsfähige Systeme notwendig sind. Aber das jetzt mal so ein normaler Enterprise-IT gegenüberstellt, fällt relativ kräftig auf, dass man versucht, die Ressourcen möglichst weit auszulasten. Also wenn man irgendwie einen Compute-Cluster hat, der einfach nur mit 50% ausgelastet ist, macht man irgendwas falsch und irgendein Controller fragt dann doch mal, was denn eigentlich so das Problem ist und ob man vielleicht zu viele Ressourcen eingekauft hat. Virtualisierung findet man da eher selten, einfach aus Performance-Gründen. Gründen komme ich aber später noch ein bisschen dazu. Ja, man versucht das Ganze auf möglichst viele Systeme zu verteilen. Also so dieser Ansatz, so den man normalerweise hat, dass man auf möglichst wenig System möglichst viel zusammenfährt, ist eher auch nicht unbedingt verbreitet. Ansonsten Anforderungen an die Verbindung sind auch eher hoch. Ja, primär geht es eigentlich darum, einerseits einen hohen Durchsatz, aber das Ganze soll dann möglichst latenzarm sein. Das heißt, man hat am meisten sowas wie InfiniBand im Einsatz. Und wenn man dann sowas aus der Cloud beziehen wollen würde, würde man sowas in der Regel als Infrastructure-Komponente machen. Und ja, die Dateisysteme sind nach Möglichkeit auch nicht irgendwie zentral, also dass man sich da einen so einen popeligen NFS-Server hinstellt, sondern man möchte dann schon eher was, was Paralleles und Verteiltes. Ja, genau, fassen wir zusammen. Also so in den meisten Aspekten unterscheidet sich dann HPC doch so ein bisschen von Enterprise-IT, aber es gibt immer noch so ein paar Überlappungspunkte. Ja, zur verkehrten Welt. Genau, mit der verkehrten Welt spiele ich so ein bisschen drauf an, auf die Verbreitung von Linux auf den Supercomputern. Hallo Uli. Normalerweise auf dem Desktop ist Linux ja nicht unbedingt so dermaßen verbreitet, auch wenn Linus Torvalds irgendwie noch meint, ja, jetzt 2015 wird alles super und dass er immer noch auf dem Desktop will, aber ja, realistisch. Wird jetzt eher nicht so passieren, beziehungsweise muss vielleicht auch nicht passieren. Im HPC sieht es ein bisschen anders aus. Wer mag einen Tipp abgeben, was das ist? Also es ist nicht so ganz die japanische Flagge. Es ist dann so ungefähr der gerundete Marktanteil vom Linux im HPC. Mit realistischen Zahlen, also ich sollte vielleicht noch ganz kurz erklären, es gibt da diese Top 500. Hallo Josef, wenn wir schon dabei sind. Es gibt da diese Top 500, das ist so quasi der Schwanzvergleich der Supercomputer. Also da kann man dann freiwillig seinen Supercomputer melden, wenn man ein bisschen Geld über hatte, sich so ein Ding zu bauen. Sind meistens irgendwelche Forschungseinrichtungen relativ weit vorn mit dabei. Also wir hatten irgendwann vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren oder so auch mal so ein System, was relativ weit vorn mit oder zumindest in der Top 500 drin war. Aber so, wenn da nicht irgendwie ein ja, sehr, sehr großes Funding dahinter steht, dann wird man sowas normalerweise nicht mehr irgendwie reinbekommen. Ansonsten Google, NSA und Co. haben da jetzt auch nicht unbedingt ihre Systeme gelistet, aber diese Liste gibt es und da sind halt einfach, also der Spitzenreiter hat momentan so 3 Millionen Cores, also das ist jetzt nicht unbedingt was für ein Hausgebrauch. Hat dann auch noch irgendwie ähnlich viele Accelerator-Cards, also irgendwie so GPUs und dergleichen drin, auf denen dann auch noch irgendwie Zeug läuft. Und genau, aber so von den Zahlen her, was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen. Also beim Kunden ist es ähnlich. Windows HPC ist jetzt eher nicht so nachgefragt. Ja, auf den folgenden Rängen finden sich dann die Unixe, gefolgt von Mischsystemen. Also das sind in der Regel Systeme, wo irgendwie halt Linux und Unix irgendwie was zusammen machen. Windows ist bei gigantischen 0,2%. Genau, und die BSD-basierten Systeme sind kürzlich irgendwie rausgeflogen, deswegen ist das jetzt noch drin. 2014 hat noch ein einziges BSD-System so das BSD-Fähnchen hochgehalten. Und in absoluten Zahlen ausgedrückt, also von 500 Systemen in der Top 500 laufen 485 mit Linux und eines läuft noch auf Windows. Schauen wir mal, wie lange noch. Und ja, so auf dem Desktop, wenn man da so Statistiken von irgendwelchen PC-Zeitschriften, so Browser-Marktanteil und dergleichen anschaut, da ist irgendwie Windows bei knapp 92%, Mac so um die 7% und Linux dann halt 1%, ne? Also geht so in die Richtung. Ja, wie kam es denn dazu, dass Linux da das geschafft hat, was ihm auf dem Desktop verwehrt geblieben ist? Also meiner Meinung nach ist es nicht allein nur die Schuld von Linux an sich, aber ja, dazu sollte man ein bisschen ausholen, ein bisschen in die Landwirtschaft gehen, so die Geschichte von Ochsen und Hühnern. Vom Herrn Cray stammt mal das Zitat, dass, ja, dass es doch viel gescheiter ist, wenn man irgendwie ein großes Feld umpflügen will, dass man doch eher zwei große Ochsen nimmt statt irgendwie 1024 Hühnern. Und so die großen starken Ochsen, das waren so der Computing-Ansatz, mit dem man in den 70er bis 90er Jahre Computing gemacht hat. So, das war die Zeit der großen Supercomputer. Sowas zum Beispiel, wie so eine Cray 1 müsste es, glaube ich, sein. Großer Vorteil von denen, man konnte die hinterher wenigstens noch schön dekorativ als Möbelstück verwenden, machen sich im Museum unglaublich gut. Das Problem der Systeme, sagt teuer, schwer zu erweitern und habe ich schon sagt teuer gesagt. Problem ist einfach, sind proprietäre Systeme, die sind zueinander inkompatibel und ja, sind dann auch noch so Sachen wie Lizenzen, die reinfallen und so weiter. Das Problem ist, wenn man einmal bei Cray eingekauft hat und möchte dann irgendwie aktualisieren, wird man in der Regel dann auch wieder ein Cray-System genommen haben, beziehungsweise den Code dann auf einen IBM-Supercomputer rüberzukriegen. Das war nicht einfach mal geschwind das Ding neu kompilieren, sondern das war im Prinzip ja, ein Redesign und komplette Neuimplementierung der Applikation. Ja, der alternative Ansatz, wir warten nicht, bis es hier bis es dann irgendwie den super großen Ochsen gibt, wenn mein Problem immer weiter wächst, sondern ich spanne einfach nochmal einen kleinen zusätzlichen Ochsen davor. Genau, also dieses große Ding-Konzept skaliert halt einfach nur bis zum bestimmten Grad und ja, wenn es um Erweiterbarkeit geht, also wenn halt einfach die Leistung nicht mehr reicht und man sich irgendwie einen zusätzlichen, wenn man einfach mehr Computing braucht, so einen zweiten Supercomputer dazustellen, geht dann doch vielleicht irgendwie ins Geld und so langsam wachsen ist dann auch eher so schwierig und abgesehen jetzt mal von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was da auch nicht so gegeben war. Ja, es folgte das Heraufdämmern eines neuen Zeitalters, das war so Mitte der 90er. Da haben sich die NASA-Wissenschaftler Thomas Stirling und Donald Becker irgendwie mal überlegt, dass man doch einfach mal loslaufen könnte und mal so 16 Linux-PCs kaufen. Das waren irgendwie Intel DX4 mit irgendwie 100 MHz. Also jetzt alles andere als ein Supercomputer, weiß ich nicht. Ja, Mitte der 90er hat man sowas, glaube ich, noch daheim stehen gehabt. Und so der Interconnect war dann auch eher kein InfiniBand oder irgendwas Proprietäres, sondern Standard Ethernet. Und damit haben sie die Dinge halt vernetzt. Sah jetzt nicht unbedingt so aus, das war dann schon ein paar Jahre später. Und letztendlich haben sie mit den 16 Systemen ein Speedup von 13,3 hingekriegt. Das ist so der Effizienz von der Parallelisierung von 83%. Das ist schon mal ganz ordentlich dafür, dass das Standard-Gimmel-Hardware in Anführungszeichen ist. Und leistungstechnisch haben sie dann auf einmal so in der gleichen Leistungsklasse gespielt wie die Superrechner von IBM und Co. Aber letztendlich halt zum Bruchteil der Kosten. Und das war dann so der Beginn, wo dann ja, es damit anfing, dass man nicht mehr seinen Supercomputer hatte, sondern sich mal über Cluster Gedanken gemacht hat. Genau, genannt haben sie das Projekt Beowulf nach der Hauptfigur aus dem gleichnamigen, ich glaube englischer, ja genau, Heldenepos. Keine Ahnung warum, ist auf jeden Fall so. Was relativ cool an diesem Szenario ist halt, es drückt halt einfach die preisliche Einstiegshürde für Computing Power sehr, sehr deutlich. Und weiß ich nicht, also so mehrere Racks voll Computer kann man sich als ein kleines Ingenieursbüro oder sonst was vielleicht doch eher mal kaufen als irgendwie so eine Cray 1 und wächst auch eher oder ist auch einfacher mit den Aufgaben zu wachsen, als wenn man dann irgendwie sich einen zweiten Supercomputer hinstellen muss. Genau, also initial waren das so typische ladenübliche PCs, wie man so hier sieht. Inzwischen macht man das nicht mehr so, sondern setzt dann eher spezialisierte Server ein, wie man sie halt da am Anfang gesehen hat. Google und Co. gehen da noch ein bisschen weiter und reißen da noch mehr Komponenten raus. Aber so heutzutage ist einfach das 19 Zoll Hardware schränkeweise voll und vielleicht noch ein bisschen Kühlung außenrum, aber damit macht man heutzutage in der Regel Computing. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie sich das denn so historisch entwickelt hat, die Abbildung ist jetzt von 2012. Hintergrund ist da, wo sie her ist. Das ist aus dieser Top 500. Die haben eine relativ schöne Statistikseite. Kann man sich alle möglichen netten, bunten Bildchen generieren lassen. Das Problem ist aber, die haben irgendwie vorletztes Jahr haben die irgendwie angefangen, diese Darstellung umzudingen sind, und ich habe es einfach nicht mehr so halbwegs lesbar noch irgendwie hinbekommen. Was relativ auffällt, so, Moment, Cluster ist dieser Block hier, das sind so die klassischen Parallelcomputer und dergleichen. Und so um die, ja, kriege ich aber so auf die Reihe, nicht auf die Reihe, auf jeden Fall, was man sieht, um die 2000 ist es halt einfach mit den Clustern irgendwie explodiert. Und wer mit diesen Architekturen oder sonstigen Statistiken irgendwie rumexperimentieren möchte, findet das dann auf dieser Statistikseite alles Mögliche bei der Top 500. Ja, jetzt wäre mal die Hardware-Seite geklärt, aber wieso denn eigentlich Linux? Meiner Meinung nach gebührt der Ruhm hier an der Stelle Linux-freie Software und offenen Standards. Freie Software so als zweites Geheimnis hinter dem Erfolg von Clustern. Einerseits, weil frei wie im Freibier, wenn man sich anschaut, man hat irgendwie ein Cluster mit irgendwie, weiß ich nicht, 3 Millionen Cores. Gut, hat nicht jeder, aber wenn man dann selbst, keine Ahnung, wenn man da noch einen Dollar irgendwie Lizenzgebühren abdrücken müsste, wäre trotzdem noch eine relativ erklägliche Summe, die man im Zweifelsfall lieber in Hardware reinsteckt als in Softwarekosten. Aber auch in Freiheit, weil Quellcode ist einsehbar, modifizierbar, sogar auf Kernel-Ebene, und das ist halt einfach das, was man irgendwie haben möchte. Gerade für so ein Bastelprojekt in Anführungszeichen, wie vom Herrn Sterling und Becker. Und das führte dann halt dazu, dass sie sich überlegt haben, ja, okay, so Interconnect-mäßig ist meine Ethernet-Leitung jetzt nicht so wirklich das, was man irgendwie haben möchte. Gerade wenn es irgendwie darum geht, hohe Durchsätze zu haben. Und sie haben dann halt einfach dem Kernel die Bonding-Fähigkeit von Netzwerkkarten beigebracht. Also sprich, dass man die halt entsprechend zusammenstöpselt und dann aus einer einfachen Leitung halt eine dicke Leitung macht. Und das und noch diverse Performance-Patches sind irgendwie in Kernel 2.0 irgendwie reingewandert. Und sowas wäre halt beim proprietären Betriebssystem schlicht und ergreifend nicht machbar gewesen. Da wäre man halt seinem Softwareanbieter ja, ausgeliefert gewesen. Und ansonsten, Linux ist portabel. Schließlich laufen nicht alle Cluster mit x86 Hardware. Also es gibt diverse Power-PC-Systeme, früher auch mal noch Spike-Systeme, die dann zwar nicht x86 Hardware hatten, aber halt trotzdem Linux drauf lief. Und genau, dazu kommen offene Standards. Wie gesagt, Supercomputer früher waren relativ inkompatibel. Werkzeuge und Sprachen waren halt einfach auf den entsprechenden Computer abgestimmt. Programmportierung war im Prinzip eine Neuentwicklung, wenn man vom einen System auf das andere gegangen ist. Heutzutage hat man halt einfach offene Standards wie PVM oder MPI oder dergleichen, was halt einfach portable Programme ermöglicht. Genau, hier ist nochmal so die Betriebssystementwicklung und auch so passend quasi zu den Clustern, so kurz vor der Jahrtausendwende. Ging es dann auf einmal ab, und ansonsten, ja, außer Linux ist in der Szene nicht mehr wirklich viel übergeblieben und sieht auch nicht so wirklich aus, als ob es sich die nächste Zeit ändern würde. Genau, ansonsten, wer jetzt denkt, brauche ich doch alles nicht, HPC interessiert mich jetzt nicht, also es sollte da vielleicht nochmal drüber nachdenken aus dem Bereich, also jetzt mal abgesehen von so Basissachen wie irgendwie Bonding-Fähigkeit von Netzwerkkarten, sollte vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Also es gibt aus der HPC-Ecke diverse Sachen, die ja, rübergeschwappt sind und die man dann vielleicht auch in der normalen Unternehmens-IT irgendwie haben möchte. Ich denke da an sowas wie parallele Dateisysteme. Hier mal einfach, was es unter Linux an Dateisystemen gibt, die halt nicht einfach nur Single Server-basiert sind. Gerade sowas wie Laster ist irgendwie im HPC relativ verbreitet. Cluster und vor allem Ceph findet man immer häufiger in irgendwelchen Cloud-Installationen. Ansonsten, die meisten Firmen sind froh, wenn sie ein bisschen mehr Durchsatz als über einen NFS-Server bekommen. Insofern kann es durchaus lohnen, mal über so ein Szenario oder ja, so ein Speicher-Backend quasi nachzudenken. Linux Magazin Online gibt es irgendwie so ein, ja, grob zusammenfassenden Artikel, was es denn an parallelen Dateisystemen unter Linux gibt, ist auch später nochmal dann in den Folien irgendwie drin, und da kann man sich dann eher so in diverse Details irgendwie mit einlesen. Und genau, was auch relativ nett ist, es gibt Dateisysteme wie MuseFS, wo man dann halt den Fokus eher so von Skalierbarkeit beziehungsweise Performance irgendwie hin zu Stabilität quasi wegbekommt. Also sprich, dass von meinen 4 Servern irgendwie zumindest einer ausfallen darf, ohne dass das Filesystem steht, ist auf jeden Fall auch eine relativ nette Sache. Einfach, dass man halt den Schwerpunkt von Performance auf Redundanz verschieben kann. Genau, wen das näher interessiert, kann sich mal den Artikel dazu angucken. Ansonsten, was ich relativ cool finde, Find Anyone, also wer terabyteweise oder gar petabyteweise Daten verwalten möchte, muss ich immer mal so Fragen stellen wie, ja, wo ist denn eigentlich jetzt mein Speicherplatz hingegangen? Wieso ist das denn schon wieder bei 90%? Was sind denn vielleicht meine Power-User und denen man vielleicht mal irgendwie so ein bisschen auf die Finger hauen sollte? Und dem mal erklären, dass so Speicher Geld kostet zum Beispiel. Oder so Sachen, dass ich vielleicht wissen möchte, welche Dateien einfach länger nicht mehr benutzt worden sind, dass man die vielleicht in hierarchischem Speichermanagement irgendwie dann halt von einem superschnellen, teuren Speicher auf irgendwie von mir aus Band oder irgendwas auslagert. Und oder vielleicht einfach so triviale Fragen, wie viele ISOs habe ich denn auf dem File-Server? Und wenn man da halt hergeht, klassischerweise nimmt man für sowas irgendwie Find und vielleicht noch irgendwie Disk Usage oder sonst irgendwas, kommt man relativ schnell bei großen Dateisystemen an die Grenzen und gerade wer dann vielleicht noch mehrere dieser Fragen beantworten möchte, möglichst auch zeitgleich und vielleicht noch in einer Multi-Admin-Umgebung unterwegs ist und dann irgendwie 3 Leute irgendwie so Tickets zu so irgendwas bearbeiten, kriegt man relativ schnell den Server irgendwie unter IO-Last und hat dann auch relativ schnell die Kunden dran, die sagen, ihre Kopiervorgänge sind auf einmal so langsam und was ist denn heute schon wieder los? Also sind einfach nicht mehr die Werkzeuge, die man irgendwie in großen in Filesystemen im mehreren Terabyte-Bereich unbedingt haben möchte. Und dazu kommt da so ein Find-Aufruf, schlicht und ergreifend ewig dauert. Und zusätzlich hohe IO-Last. Da gibt es schönere Sachen. Ein so ein Tool ist zum Beispiel die Robinhood Policy Engine. Die gibt es von der französischen Atomenergiebehörde, haben die wenigstens auch mal was Gutes gemacht, CEA. Und das dient im Prinzip dazu zur Verwaltung von beliebigen POSIX-kompatiblen Dateisystemen. Das Ganze läuft so, kann man sich vorstellen, wie ein Cronjob, der halt zu bestimmten Zeitpunkten die Metadaten von dem Filesystem abfragt und halt dann einfach quasi das macht, was man sonst manuell machen würde und das Ganze in eine MySQL-Datenbank reinpackt. Das Schöne ist, ich kann direkt auf der Datenbank mit irgendwelchen Order-By- oder Group-By-Operationen gleich schon mal so ein paar Sachen irgendwie erschlagen, die ich mir sonst irgendwie anders hätte zusammenrechnen müssen und so weiter. Und wenn ich diese Abfrage auf der Datenbank mache, ist es einfach gigantisch schnell im Vergleich mit DU und Find und dergleichen. Und es rockt halt einfach, wenn ich viele Abfragen habe. Ein Problem an der Sache ist, die Daten sind nicht unbedingt immer auf dem aktuellsten Stand, normalerweise. Einfach vor dem Hintergrund, ich möchte diesen Cronjob nicht unbedingt alle 5 Minuten laufen lassen, sondern einfach aus Lastgründen, weiß ich nicht, alle paar Stunden oder immer nur nachts. Aber ich meine, wenn ich einen Find absetze, bis der durch ist, ist das, was oben stand, auch nicht mehr unbedingt aktuell. Also das gleiche Problem habe ich in dem Fall in der Regel dann halt auch. Was bei Robinhood noch irgendwie mitkommt, ist, es hat dann gleich noch ein Web-Frontend, was dann irgendwie so Balkendiagramme, Tortendiagramme anzeigt, beispielsweise auf welche Projektpfade irgendwie sich die meisten Daten verteilen oder auf die Top-User und so weiter. Also gerade im HPC ist es eine nette Sache, aber auch für so Sachen wie Data Retention. Und gerade im HPC, wenn man vielleicht ein Lasterdateisystem hat, ist es relativ nett. Da gibt es eine Integration. Also sprich, wenn ich auf meinem, kann ich so konfigurieren, dass wenn ich auf meinem Laster irgendwie eine Operation durchführe, dass das dann halt direkt an die Datenbank gepusht wird, dass er dann da halt die entsprechenden Zustände aktualisiert und dann habe ich meinen initialen Initialisierungslauf und danach lebe ich dann halt quasi von diesen Updates und habe halt immer einen aktuellen Zustand in der Datenbank stehen. Also es ist schon eine relativ nette Sache und wie gesagt, nicht nur unbedingt im HPC, sondern durchaus auch woanders irgendwie für so Data Retention Sachen, welche Dateien sind älter als 3 Jahre und haben nicht dieses Fleck gesetzt oder keine Ahnung, um die dann halt entsprechend aufzuräumen oder dergleichen. Auch da gibt es irgendwie Linux Magazin Online unter Robin im Datenwald irgendwie so ein kleines Artikelchen. Da gibt es dann noch Webfrontend dazu und dergleichen. Gibt es dann später auch in den Quellen. Ja, ansonsten, wer sagt, HPC ist eine coole Sache, möchte ich mir vielleicht selber mal anschauen. Der muss nicht komplett bei Null anfangen. Es gibt sowas wie die ROX-Cluster-Distribution, die ist CentOS-basiert. Funktioniert im Prinzip so: Ich stelle mir meine Rechner hin, der Frontend-Rechner, also das ist das System, auf dem man sich später dann quasi anmeldet. Die Compute Nodes, die gibt es dann halt einfach in Form, die greifen dann auf den in Form von Private Subnetz irgendwie zu und sind dann von außen halt nur über das Frontend zu erreichen. Das Ganze läuft so: Ich stelle mir meine Rechner hin, ich installiere, ich lege die CD ein, installiere mir dieses Frontend hier mit Bild an der Bootzeile durch und ja, dann warte ich eine Weile, muss noch irgendwie so ein paar Statistiksachen irgendwie ausfüllen, keine Ahnung, das für den ihre Projektseite, wo denn der Cluster steht, das interessiert sie ganz. Und ansonsten noch so ein paar Basis-Netzwerk-Konfigurationen, Hostname, Passwörter für einen Root-User und dergleichen. Und danach ist mein Cluster schon halb fertig. Und ja, dann schalte ich das mit, wie heißt der Befehl, Insert Ethers, schalte ich den quasi in den Modus so, jetzt kommen gleich Compute Nodes und die schalte ich dann ein, booten per PXE. Vom Frontend werden per Kickstart installiert und werden dann gleich direkt irgendwie in ein Cluster integriert, soll heißen, die sind dann im Queuing-System nutzbar. Die User, die ich haben möchte, gibt es dann auf dem System und ist gleich auch noch irgendwie ein Ganglia, ist irgendwie noch so als Monitoring quasi mit dabei und da sind die dann auch schon drin. Und ansonsten, die Software lässt sich da dann entweder über Kickstart deployen, wenn ich die lokal auf den Nodes haben möchte, oder ansonsten halt über einen NFS-Share, das übernimmt dann der Frontend-Rechner gleich noch mit. Also klar, es hat gewisse Skalierungsprobleme, also aber so für kleine Cluster, weiß ich nicht, irgendwie 12 Nodes oder sowas, lässt sich dann durchaus noch irgendwie mal eine Software auf dem NFS-Share irgendwie verteilen. Und ja, ansonsten muss ich noch User anlegen und kann dann im Prinzip direkt mit loslegen. Kann dann auch noch Support für Amazon EC2, irgendwie Xen-Virtualisierung hatten sie zumindest auch mal noch irgendwie drin. Und wer denn einfach mal so nachmittags geschwind irgendwie auf alter Hardware ein Cluster aufbauen möchte, dem sei die Software auf jeden Fall wärmstens ans Herz gelegt. Und genau, wer sagt, oh nee, Hardware rumstehen möchte ich nicht, der will dann vielleicht eher in der Cloud rechnen. Also so weiß ich nicht, mein Gedanke ist einfach so ein Stück weit, die Cloud für Computing zu verwenden, ist, ja weiß ich nicht, so ein bisschen Beowulf Cluster 2.0 einfach, weil so die Schwelle für kostengünstige Rechenleistung weiter einfach sinkt. Ja, wie kann das denn konkret aussehen? Man findet immer so schöne Fallbeispiele wie die Firma Schrödinger, die sagen von sich, sie sind der Scientific Leader in Computational Chemistry, also sprich, die machen Wirkstoff, also Medikamentenwirkstoffgrundlagenforschung und die haben scheinbar, ja, die haben relativ viel Hardware in ihren Kellern und Rechenzentren und dergleichen rumstehen, haben aber scheinbar keinen gemeinsam genutzten Anrechencluster, sage ich jetzt mal. Also die haben scheinbar einfach das Problem, wenn sie sich überlegen, wir möchten in einen bestimmten, für einen bestimmten Wirkstoff anfangen zu forschen und haben uns überlegt, das könnte die und die Richtung gehen. Und zu dem Zeitpunkt ist dann aber das Projekt quasi noch nicht genehmigt, haben dann auch noch kein Geld dafür und dafür brauchen die wohl scheinbar Ressourcen. Also irgendwie so einen bereichsübergreifenden Cluster, wo dann die einzelnen, weiß ich nicht, Forschergruppen da irgendwie dann an der Stelle loslegen können, haben sie nicht. Und dann haben sie sich mal überlegt, dass man das doch mal in der Cloud ausprobieren könnte. Die sind dann losgelaufen und haben irgendwie Cycle Cloud als hier, die von sich sagen, dass sie der die von sich sagen, dass sie hier der groß an der beste Anbieter für HPC-Cluster in der Cloud sind. Also einfach, wenn es darum geht, die aufzusetzen, von klein bis irgendwie Top 500, super Computer Scale. Und den haben sie sich da quasi mit ins Boot geholt. Als Ressourcenanbieter war Amazon AWS EC2-Komponenten dabei. Zur Ressourcenverwaltung haben sie Condor eingesetzt. Für System Management haben sie Chef eingesetzt. Und das Ganze haben sie dann mit Amazon Multi-Region EC2 ausfallsicher gemacht. So haben sie gemeint. Allein dieser Punkt mit dem Amazon Multi-Region EC2 zeigt schon mal so ein bisschen, wie die arbeiten, beziehungsweise wie sie wohl nicht arbeiten. Also sie haben an der Stelle scheinbar einfach keine Aufgabenfälle, die dann halt wirklich über 50.000 Cores gehen. Einfach das Problem ist, wenn ich über mehreren Kontinente hinweg vielleicht irgendwie eine Berechnung machst, möchte man eigentlich nicht, weil hohe Latenzen zwischen den einzelnen Standorten und ja, sobald die Komponenten bei Amazon irgendwie ein bisschen weiter auseinander gehen, gehen halt einfach die Latenzen hoch und das ist irgendwie bäh für Computing. Also möchte man an der Stelle eigentlich nicht haben. Also sprich, die haben entweder dann Applikationen, die halt einfach, ja, nicht irgendwie verteilt arbeiten, sondern halt einfach nur lokal auf einer Maschine oder möglichst wenig Kommunikation untereinander haben, oder sie haben halt einfach kleine lokale Subcluster quasi gebaut. Lange Rede, kurzer Sinn, die sind losgelaufen, hatten dann am Schluss irgendwie 6.750 Instanzen ungefähr und in der Größenordnung von 50.000 Cores und 60 Terabyte RAM. Also ist dann schon eine Dimension, die ein bisschen was kostet, aber auch eine Dimension, mit der man mal so ein bisschen was rechnen kann. Und ihr Fazit war, funktioniert und ermöglicht mal eben geschwind große Berechnungen. Und die sind das jetzt wohl inzwischen irgendwie am Einsetzen. Also hinterher für die, wenn sie wissen quasi, ich brauche für ein bestimmtes Projekt, brauche ich definierte Ressourcen, die über einen längeren Zeitraum und so weiter, das haben sie wohl noch in-house, aber das sind sie wohl in der Public Cloud am Machen. Noch so ein Kandidat an der Stelle ist DreamWorks. Bei denen läuft das so, dass quasi bei jedem Film einfach der Cloud-Anteil irgendwie immer mehr zunimmt. Und die haben eine mehrjährige Partnerschaft mit Cerelink in New Mexico abgeschlossen. Vorteil ist an der Stelle günstiger Strom, schnelle Interconnects steht in der Werbebroschüre und Steuerrabatt. Also alles, was man irgendwie haben möchte. Kann man jetzt drüber streiten, ob diese mehrjährige Partnerschaft jetzt unbedingt das dann noch so wirklich als Cloud und dynamisch und keine Ahnung. Und ich bin, weiß ich nicht, ich kann gegebenenfalls auch mal den Anbieter wechseln und dergleichen, ob das noch überhaupt in die Richtung geht, aber sie nennen es Cloud. Und wie gesagt, die haben den Kram nicht mehr bei sich stehen, sondern das macht jetzt halt ein anderer für sich. Also ist dann eher so ein bisschen Richtung Outsourcing klassisch, aber sie nennen es Cloud. Aber was relativ spannend ist, es wird auch für Kleinproduktionen eingesetzt. Es gab irgendwann mal diesen Film Space Junk 3D, so ein 40-Minuten-Animationsfilm wohl, und die haben 16.000 Stunden Computing eingesetzt. Und dadurch, dass sie das beim Cloud-Anbieter gemacht haben, haben sie $50.000 Hardware gespart. Und für eine kleine Produktion ist das ein durchaus erkläglicher Batzen Geld, den man sich da eingespart hat. Ja, jetzt ist die spannende Frage, wenn das denn so gut funktioniert, wieso machen das denn nicht alle so? Die Cloud, die Lösung, gucken wir uns mal ganz kurz die Geek & Poke hier an. Ja, kann man es eigentlich hinten lesen, sonst ist es witzlos. Uli? Adlerauge Uli, kann man das Ganze hinten lesen? Ja, gut, okay. Und ja, ich habe mal so eine kleine Cloud-Buzzword-Cloud mitgebracht, was denn da alles immer so schön dabei steht, was es denn ist und was es denn nicht ist und warum das alles toll ist. Also für HPC ist ganz, ganz toll, unendliche Ressourcen. Das ist das, was man haben möchte, weil alles, was da ist, kriegen die Anwender irgendwie genutzt und berechnen dann halt ein Modell noch genauer und noch schöner und noch besser und überhaupt. Also über ungenutzte Ressourcen muss man sich meistens jetzt nicht unbedingt irgendwie Gedanken machen. Den BWLer freut natürlich hier Pay-Per-Usage. Er muss dann wirklich nur das zahlen, was dann genutzt wird. Und einfach wenn so über ein langes Wochenende oder vielleicht irgendwie über die Sommerferien dann eine Klasse halt weniger ausgelastet ist, tut immer ein bisschen weh, weil braucht dann Strom und hat halt einfach, weiß ich nicht, Grundkosten wie Infrastruktur, Raummiete und dergleichen. Es muss kein Invest in dem Sinne gemacht werden. Das Ganze lässt sich gut skalieren. Ich kann mir das, wie ich möchte, irgendwie zusammenstöpseln und so weiter. Ich brauche nicht noch irgendwie einen, der das Ganze irgendwie macht für mich. Und ich kann mich bei mehreren Anbietern eindecken. Also ich komme da dann auch nicht so ja, in eine Zwangssituation, dass ich nur noch bei einem Anbieter einkaufen kann. Und ja, wenn man das Ganze mal so übereinander legt, sieht man relativ schnell, dass im Prinzip alles, was so durch die Cloud angeboten wird, für HPC eigentlich relativ cool ist. Bleiben aber dann doch noch so diverse Aspekte über, zum Beispiel halt, ja, wenn ich dann ein paralleles Dateisystem in der Cloud haben möchte, ist das jetzt auch nicht so unbedingt einfach. So im Vergleich dazu, ich habe einfach irgendwie ein Compute-Node zusätzlich. Ansonsten, ja, Low-Latency-Interconnects oder sowas wie InfiniBand, da ist dann meistens bei 10 Gigabit Ethernet Schluss. Inzwischen lässt sich auch InfiniBand wohl grundlegend virtualisieren, aber das ist nichts, was man irgendwie mal geschwind so bei Amazon sich irgendwie in den Warenkorb legen kann an der Stelle einfach. Und Ja, diese ganze Purpose Optimization, also sprich, ich habe meinen Cluster in meinem Rechenzentrum für, weiß ich nicht, bestimmte Aufgabenzwecke optimiert, soll heißen, ich habe zum Beispiel ein großes lokales RAID irgendwie dranhängen und kriege da dann halt entsprechend gute Durchsätze. Wird in der Cloud, gerade bei virtualisierten Komponenten, dann meistens doch auch eher so ein bisschen schwierig. Ja, dazu kann man auch darüber streiten, ob man dann irgendwie das unbedingt in die Cloud packen möchte, aber ich greife ein bisschen vor. Fazit, alles, was die Cloud bietet, kann man im HPC brauchen. HPC benötigt oft aber mehr. So, ich habe mal die Top 3 Frustbringer mitgebracht, also könnte ich stundenlang dazu erzählen. Ich glaube, ich hatte meinen eigenen Vortrag dazu, jetzt nicht zu Top 3 Frustbringer, sondern so Status von HPC in der Cloud. Und also so Aspekte, gibt dann noch so Aspekte, wie dass ich überhaupt mal wissen muss, was denn so mein Job überhaupt auszeichnet. Also sprich, ob es sich vielleicht lohnen kann, jetzt nicht nur die billigste Komponente zu buchen, sondern vielleicht dann doch die schnellste virtuelle Maschine, einfach weil die dann halt nur ein Bruchteil der Zeit läuft, die günstige virtuelle Maschine laufen würde und so weiter. Oder Aspekt Anbieterbindung, das leidige Sicherheitsthema, da mag ich gar nicht unbedingt dran denken. Und abgesehen davon, HPC in der Cloud hat nach wie vor noch so ein bisschen Exotenstatus und so Sachen wie, ja, Remote-Virtualisierung möchte man dann eigentlich auch haben. Aber lassen wir es mal bei den Top 3 Frust bringen, zu dem möchte ich jetzt so ein bisschen was sagen. Also ein Aspekt ist Konfiguration und Integration, so die Werbung verspricht, Cloud Computing ist alles ganz einfach, ist es grundsätzlich auch. Schwierig wird es nur, wenn man das wirklich ja produktiv oder ich sag mal Enterprise-mäßig für HPC irgendwie einsetzen möchte. Gucken wir uns mal so eine klassische Umgebung an. Wir haben unten den Anwender sitzen. Der hat dann so als Schnittstelle nach oben auf die Ressourcen hat er sein Queuing-System, da stellt er halt einfach seinen Job ein und dann läuft das über Magie im Queuing-System dann irgendwann oben auf den Komponenten an, was auch immer, was er da stehen hat, ob es ein Cluster ist, ob es irgendwie ein großer Parallelcomputer ist. Sieht er nicht, interessiert ihn auch nicht, er hat dann hinterher halt später einfach irgendwie seine Ergebnisdateien, das ist das, womit er dann wieder weiterarbeiten möchte und weiß ich nicht, halt das Ganze auswerten und daraus dann den nächsten Job irgendwie generieren und sieht soweit einfach aus. Jetzt packt man da noch die Cloud dazu, ich habe im Prinzip einfach in meinem Queuing-System eine zusätzliche Weiche, ich habe noch weitere Ressourcen, sieht soweit so vom Aufbau auch noch relativ einfach aus, aber bei Amazon gibt es ein lustiges Video, Do-It-Yourself, Cluster in 10 Minutes und so weiter. Da ist dann der Link, genau. Ist relativ lustig, aber letztendlich hört es halt da auf, wo der Spaß sozusagen beginnt. Also die fangen da an, ja, wir klicken uns das zusammen und die Komponente und hier noch und so. Und fangen dann auch irgendwie an, irgendwie passwortloses SSH für den Root-User zwischen den Maschinen zu definieren und sagen, so, jetzt schieben wir noch kurz die Software drauf, dann können wir losrechnen. Und das ist halt da, wo es dann anfängt, irgendwie weh zu tun, weil im professionellen Einsatz möchte ich das jetzt nicht unbedingt alles passwortlos mit Root. Und gerade wenn ich vielleicht irgendwie eine Multi-User-Umgebung habe, wenn ich irgendwie ein Unternehmen bin, was dann vielleicht noch Fremdarbeitskräfte beschäftigt, möchte dann nicht unbedingt das alles unter der gleichen User-ID laufen haben. Dazu kommen so Aspekte wie, ja, ich möchte ja noch irgendwie meine Jobs irgendwie verteilen. Queuing-Systeme kommen meistens auch nicht so unglaublich gut mit wahnsinnig dynamischen Ressourcen irgendwie zu Rande. Dann habe ich ja ein Global Namespace in Anführungszeichen. Also ich habe einfach Zugriff auf bestehende Projekte. Keine Ahnung, mein Job inkludiert noch irgendwie ein File, was dann doch irgendwie in meinem Home liegt. So on-site ist das in der Regel kein Problem, da komme ich an den Kram hin. Vielleicht noch was aus dem Archiv raus, aber in der Cloud muss halt irgendwie einfach gewährleistet sein, dass das zum Jobbeginn einfach alles da ist. Ansonsten, wie möchte ich denn die Anwendung bereitstellen, geshared? Kann ich eine lokale Installation machen? Wie wandern die Daten hin und her? Zugriffe auf das eigene Netz, Firewall-Thema, VPN und dergleichen. Wie kriege ich eigentlich meine User da irgendwie mit hin? Kriege ich das Ganze irgendwie an AD, LDAP oder vielleicht noch NIS irgendwie angebunden? Was ist mit meinen verteilten Dateisystemen? Also habe ich die Anforderung, dass ich irgendwie ein Last oder ein GPFS oder dergleichen in der Cloud erreichbar habe? Ansonsten ja, Software mit Exportbeschränkungen. Gibt es durchaus. Also ich habe mal Bei irgendeinem Forschungsprojekt hatte ich mal mit MCMP zu tun und da bekommen die guten Länder, also Amerika und ein paar andere, bekommen da irgendwie quasi den Quellcode. Es ist so eine Monte Carlo Simulationssoftware, mit dem kann man dann Reaktorsimulationen machen und dergleichen, vermutlich auch irgendwie Atomwaffentests und dergleichen. Auf jeden Fall, das im Quellcode bekommen dann die guten Staaten und die bösen Staaten bekommen das dann schon nicht mehr im Quellcode, bekommen maximal noch irgendwelche Binaries. Inzwischen bekommt man als deutsche Einrichtung wohl auch nicht mehr den Quellcode. Genau, und da, also solche Sachen dann irgendwo in der Cloud zu betreiben, vielleicht, wenn dann ein iranischer Anbieter dann doch irgendwie günstig ist, kann man drüber streiten. Also das sind einfach so Aspekte, wo man drüber nachdenken muss. Dann das ganze Backup- und Archivierungsthema, mache ich das on-premise, also bei mir in quasi wirklich selber in der Firma, mache ich das in der Cloud, mache ich das as a Service und was sagt da dann vielleicht irgendwie der Gesetzgeber dazu? Weiß ich nicht, einfach weil vorgeschrieben ist, dass Entwicklungsdaten für bestimmte Sachen irgendwie lokal zugreifbar im Safe und kommt keiner ran oder sonst irgendwas sein muss. Genügt das da entsprechend den Anforderungen? Ansonsten deswegen Konfiguration und Integration einer der drei Top-Frustbringer. Und ja, das Thema ist doch ein Ticken komplexer meistens, als die Werbung verspricht, wie so oft. Und über Einspareffekte bei Administration, zumindest in größeren Umgebungen, kann man ein Stück weit streiten. Ansonsten, never underestimate the bandwidth of a lorry filled with tape drives. Im HPC-Umfeld hat man meistens irgendwie ein relativ großes Datenaufkommen. Also es gibt Jobs, wo aus wenigen KB-Input-Dateien mehrere Terabyte Output oder Scratch-Daten generieren können. Dann meistens noch irgendwie zusätzlich Daten eingebunden. Dann müssen die Daten wieder lokal vor der nächsten Berechnung aufbereitet werden, wenn ich nicht irgendwie eine Remote-Visualisierung habe. Das Ganze entsprechend bei meinem Anbieter liegt und insofern, ja, habe ich dann halt auch gewisse Anforderungen an meinen Service-Provider. Erstens muss er mir den Speicherplatz bieten können, das tut er meistens gern, aber kostet dann halt auch meistens ein wenig. Dann das ganze Anbindungsthema und also wer wirklich terabyteweise Daten durch die Gegend schieben möchte und wer als User vielleicht auch gewohnt ist, dass er nach der Berechnung irgendwie seine Ergebnisdaten direkt hat, ist vielleicht da jetzt auch nicht unbedingt gegeben und also wer wirklich mit terabyteweise Daten irgendwie zwischen Cloud-Anbieter und sonst was und seiner lokalen Seite hin und her muss, der wird dann vielleicht wirklich dann auf sowas hier mit Terabyte-Festplatten umsteigen. Genau, deswegen hier Datentransfer und der ganze Kladderadatsch auch noch Top 3 Frustbringer. Ja, ansonsten das ganze Lizenzthema. So schauen unsere Anwender dann teilweise, wenn sie für manche Applikationen irgendwie eine Lizenz bekommen. Lizenzen für, da wo ich unterwegs bin, werden meistens kommerzielle Applikationen eingesetzt, teilweise auch einfach irgendwie wegen Produkthaftung und so weiter. Lizenzen sind ein rares, kostspieliges und meist statisches Gut. Das läuft so, einmal im Jahr wird irgendwie der Lizenzbedarf ermittelt, abhängig davon, was man an Systemen hat, wo denn die Software drauf läuft. Dafür sind dann entsprechend Lizenzen da und ich habe dann irgendwo einen lokalen Lizenzserver laufen und die Lizenzen sind dann halt fürs lokale Subnetz freigeschaltet. Da fängt es schon an. Also Punkt 1 haben die Anbieter der Software teilweise relativ spezielle Vorstellungen, was sie denn da haben. Also wir hatten mal Software, die dann irgendwie drauf oder Vendor auf jeden Fall drauf bestanden hat. Erstens, dass das ein nicht virtualisierter Lizenzserver ist. Zweitens, dass er da sein USB-Dongle irgendwie bei uns an den Server irgendwie stecken darf und da dann quasi die Lizenz drauf liegt. Ist so in der Konstellation ohne Virtualisierung und mit einem Dongle erstens mal nicht so wirklich Cloud geeignet. Dann kommen noch so Sachen wie, dass sie teilweise dann von der gleichen Software unterschiedliche Lizenzen vorgesehen hatten. Ob denn jetzt der Anwender in Indien sitzt oder ob er jetzt in Deutschland sitzt. Also die gleiche Software und weiß ich nicht, aber der Anwender hatte einfach einen geografischen Standort und haben sie gemeint, nee, die dürfen nicht auf diesen Lizenzserver zugreifen, weil ist nur dafür. Und sowas im Cloud-Szenario ist jetzt auch nicht unbedingt so gut. Dazu kommt ja Lizenzen als ein statisches Gut. Wenn mir dann wirklich auffällt, ich brauche, weiß ich nicht, alle 14 Tage zusätzliche Ressourcen aus der Cloud, habe ich halt einfach das Problem, wo kriege ich meine Lizenzen her? Wenn ich dann losziehe und das in der Cloud machen möchte, weil meine lokalen Ressourcen ausgebucht sind, dann habe ich auch in der Regel keine Lizenzen mehr über. Und also es gibt sehr, sehr wenig Angebote, wo wirklich eine Lizenz, nee, wo Software, für die eine Lizenz notwendig ist, beim Cloud-Anbieter irgendwie genutzt werden kann. Einfach, dass der dann schon entsprechende Lizenzen quasi im Angebot mit drin hat. Und letztendlich möchte man dann sowas in so einem Szenario einfach die Lizenzen quasi einfach als eine zusätzliche Ressource quasi definieren und dann entsprechend auch per, entsprechend dann halt abgerechnet und nicht irgendwie, ich bringe meinen eigenen Lizenzserver mit, ich bringe meine eigene Software mit, sondern wer sowas dann machen möchte, sollte dann schon darauf achten, dass er das bei irgendeinem Anbieter macht, wo dann halt quasi für sein Setup geeignet ist. Genau, also einfach, dass die Lizenzen auch, ja, elastisch und on-demand bereitgestellt werden sollen. Ja, ach so, ja, lokale Lizenzen, genau, hatte ich schon gesagt, sind dann eh nicht da, in der Regel. Deswegen Lizenzen, auch noch so ein Top-3-Frustbringer. Fassen wir mal so ein bisschen zusammen. HPC as a Service, also in der Cloud, wenn Lizenzen keine Rolle spielen, also ich dann wirklich irgendwelche Open-Source-Komponenten durchgängig einsetzen kann oder eigene Codes, ich letztendlich mir über Sicherheit nicht unbedingt wirklich Gedanken machen muss, beispielsweise, weil ich keine, weiß ich nicht, Entwicklungsdaten habe und dergleichen, sodass es letztendlich egal, oder dass ich da halt einfach an der Stelle nicht drauf achten muss. Wofür es nett ist, wenn ich kurzzeitig viele Ressourcen brauche, ein Cloudburst oder ich möchte mal das WLAN-Passwort vom Nachbar, habe das WLAN-Passwort vergessen, möchte das nochmal irgendwie berechnen oder ich halt einfach viel CPU-Leistung bei kleinen Datenmengen benötige, also ich mir diesen ganzen Datentransfer relativ gut sparen kann und so halt nicht irgendwie eine Datenhalde noch zusätzlich aufbauen muss. Ja, oder dass meine Infrastruktur halt erfordert, dass ich halt einfach ein kleines Unternehmen bin, was ich jetzt nicht unbedingt einen Serverraum irgendwie einrichten kann und da entsprechend die Ressourcen einerseits verwalten kann und b betreiben kann, also einfach die ganzen Infrastrukturanforderungen wie Klimatisierung und dergleichen, dann brauche ich ja auch noch einen, der das irgendwie betreiben kann und wenn ich das irgendwie quasi an extern an irgendwie einen Cloud-Anbieter komplett rausgeben kann oder zumindest mal die Ressourcen da erledigen kann, ist das auf jeden Fall eine nette Sache. Oder ja, genau, so Aspekte wie, dass ich keine langfristige Planung irgendwie habe, wie jetzt in diesem Schrödinger-Beispiel, dass wir halt kurzzeitig mal irgendwie Ressourcen brauchen. Und da ist es auch eine nette Sache. Ja, große Zusammenfassung, Cluster und Linux, so als Revolution der HPC-Szene, weg von irgendwelchen großen proprietären Supercomputern, sondern zu Clustern, die sich erweitern lassen, die in der Anschaffung dann auch meistens wesentlich günstiger sind, gerade auch in Verbindung mit irgendwie freier Software. Ein Teil von dem HPC-Zeug ist auch durchaus in der normalen IT nützlich und sei es einfach nur, dass das entsprechend dann auch skaliert, dass halt einfach Linux auf entsprechend performante Hardware skaliert, dass es über mehrere Systeme hinweg funktioniert und parallelisiert und Dateisysteme, entsprechende Sachen, um große Dateisysteme zu verwalten. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Aspekt. Und ansonsten, HPC in der Cloud kann eine Lösung sein, muss nicht unbedingt. Es kann für manche, gerade irgendwie kleine Unternehmen, kann so ein bisschen was wie der BioWolf 2.0 sein. Einfach, dass sie halt relativ einfach an zusätzliche Ressourcen rankommen und ohne, dass sie halt ein Hardware-Invest machen müssen. Genau, da kann man mal drüber nachdenken. Wer es noch ein bisschen kleiner haben möchte, auf der CeBIT ist mir dieses Jahr Matt Dockhall über den Weg gelaufen. Wir haben es dann Lab in a Bag genannt. Der hatte irgendwie einen kleinen, entweder Banana oder Raspberry Pi Cluster. Ich glaube, es waren irgendwie 7 Stück oder so. Und die hat er sich dann einfach mal zusammengebaut. Das hat er das Ganze irgendwie schön im Köfferchen irgendwie drin gehabt und hat gemeint, ja, damit kann er dann als mal quasi Vorlesung halten und so HPC-Grundlagen oder einfach Parallelprogrammierung-Grundlagen Vorlesungen irgendwie mithalten oder auch zeigen, dass man das hier umkonfigurieren kann zum HPC, zum HA-Cluster statt einem HPC-Cluster. Und damit ist er dann halt, hat er sich noch diverse weitere Szenarien irgendwie überlegt und es gibt da auch so eine Challenge, wo es darum geht, dass mit so einem ähnlichen Design einfach der Stromverbrauch weiter gedrückt werden soll, dass man sowas dann rein theoretisch auch in Entwicklungsländer mit Batterie und bla 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 Betrieben dann halt entsprechend einsetzen kann. Genau. In dem Sinn wäre ich jetzt durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wer später noch ein ganz anderes Thema haben möchte, ich erzähle noch was zum Recycling in Anführungszeichen von alten Mobilgeräten. Ist irgendwie um 17 Uhr im V4, also wer kommen mag, ist herzlich willkommen. Und ansonsten wäre ich jetzt hier für Fragen und Antworten. Wenn keine sind, brauche ich keine wiederholen. Ich habe mal eine Gegenfrage. Ich habe hier so ein schönes Buch zu verlosen. Wer weiß denn noch, was die Top 3 Frustbringer waren? Fürs Buch schreibe ich alle drei aus. Ansonsten. Genau, dann hätte ich hier ein OpenStack-Buch zu vergeben. Ne? So einfach kann es gehen. Ja, also wenn sonst noch wer irgendwie Fragen hat, darf mich gerne noch anhauen. Ich bin irgendwie den ganzen Tag noch da.